Günter Schmidt hat es eben schon gesagt, es gibt eine Menge offener Fragen, die kleine Kinder haben. Und es gibt auch noch viel mehr banale Fragen, auf die die Menschheit bisher noch keine Antwort gefunden hat. Also zum Beispiel Fragen wie, warum ist Abkürzung eigentlich so ein langes Wort? Oder wie kommt das Rasenbetreten-Verbotenschild mitten auf den Rasen? Oder auch, was zählen eigentlich Schafe, wenn sie einschlafen wollen? Und man könnte da noch eine Menge anderer Fragen anfügen, aber zum Glück hängt das Wohl unseres Lebens und das Wohl der Menschheit nicht von der Antwort auf diese Fragen ab. Und ich denke, das, wo auch die Hinführung darauf hinzielen sollte, war natürlich, dass es viel existenziellere Fragen in unserem Leben gibt, auf die wir noch keine Antwort gefunden haben. Fragen, die die ganze globale Problematik beschäftigen, wo die Verantwortlichen drum ringen, was ist denn in der Situation das Richtige? Und genauso auch Fragen, die du vielleicht hast in deinem Leben, wo du mit ringst und sagst, da wüsste ich gerne, wie es weitergehen soll, da wüsste ich gerne, was da eine Lösung ist, aber nichts in Sicht. Wenn wir jetzt Adventszeit haben, dann erinnert uns das letztlich auch an so eine offene Frage, nämlich die Frage, warum ist eigentlich Jesus, an den wir glauben, noch nicht wiedergekommen? Und warum eigentlich, wenn er dieser Herr der Welt ist, von dem wir am Anfang gesungen haben, warum greift er nicht mehr ein an so vielen Stellen, wo so vieles doch im Argen liegt? Warum hängen wir so in dieser Warteschleife? Und es ist ja klar, warten, das ist nicht besonders beliebt. Wir sind eigentlich gewohnt, dass heutzutage die Dinge immer schnell und immer schneller gehen. Wenn man da mal kurz irgendwo warten muss, da wird man schon innerlich irgendwie kribbelig. Und deshalb finde ich es eine wichtige Frage zu überlegen, wie kann ich denn in meinem Leben mit offenen Fragen und mit dem Warten auf eine Antwort umgehen? Wie können wir eben, wie es hier heißt, in dieser Zwischenzeit, in der wir irgendwo hängen, wie können wir da Glauben leben und vielleicht auch Glauben lernen? Und wir haben letzte Woche schon einen Text aus diesem Buch Sacharja, ganz hinten im Alten Testament, angeschaut, aus dieser Zeit ganz zum Ende des vorderen Teils der Bibel, bevor dann 400 Jahre nichts war und dann es mit der ersten Adventszeit wieder losgeht. Eine Zeit, die damals schon auch bei den Leuten mit vielen Hoffnungen und Erwartungen verknüpft war, wo die Menschen genauso gewartet haben, wann kommen denn politische Verhältnisse wieder ins Rollen, wann gibt es mehr Freiheit, wann gibt es diesen versprochenen König, wann gibt es diesen versprochenen Retter. Letzte Woche ging es um die Ausrichtung und Vorbereitung darauf, dass Gott wieder handeln wird. Und heute schauen wir uns einen anderen Text aus diesem Buch an, eine Botschaft, die der Prophet Sacharja bekommen hat, um sie seinem Volk weiterzugeben. Und der Schwerpunkt ist diesmal etwas anders. Und ich bin überzeugt, das ist ein Text, den ich jetzt gleich lese, der wird garantiert offene Fragen zurücklassen. Und der hat auch bei mir offene Fragen zurückgelassen. Aber vielleicht ist das genau auch System dieses Textes. Und vielleicht bist du heute hier und du lebst mit dieser Perspektive, dass Gott in deinem Leben ist und du ringst mit offenen Fragen, aber vielleicht ringst du auch noch mit der offenen Frage, ob du dich überhaupt darauf einlassen sollst. Und ich hoffe, ganz egal, was deine offene Frage ist, dass du aus diesem Text etwas mitnehmen kannst zu diesem Thema an Gott dranbleiben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wir lesen aus Sacharja 4 die Verse 1 bis 14. Sacharja 4, die Verse 1 bis 14. Also das ist wieder so eine Vision, deswegen taucht auch dieser Engel auf, den Sacharja da erlebt. Der Engel, der mir alles erklärte, kam wieder zu mir. Er rüttelte mich auf, als ob er mich aus dem Schlaf wecken wollte. Dann fragte er, was siehst du? Ich antwortete, ein Leuchter aus reinem Gold, darauf eine Ölschale und ringsum sieben Lampen, mit jeweils sieben Röhrchen für die Dochte, rechts und links von dem Leuchter steht je ein Ölbaum. Aber was soll dies alles bedeuten, mein Herr? Der Engel erwiderte, das weißt du nicht? Ich verneinte. Dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Serubabel. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. Weiter sprach der Herr zu mir: Serubabel hat den Grundstein zu diesem Tempel gelegt und er wird den Bau auch vollenden. Wer über die kleinen Anfänge enttäuscht war, der wird sich noch von Herzen freuen, wenn er den Schlussstein in Serubabels Hand sieht. Wenn das eintrifft, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich zu euch gesandt hat. Die 7 Lampen sind die Augen des Herrn, die unermüdlich umherschweifen und alles sehen, was in der Welt geschieht. Ich fragte weiter: Was bedeuten denn die 2 Ölbäume rechts und links von dem Leuchter? Und was hat es mit den beiden Zweigen neben den 2 goldenen Röhren auf sich, die das kostbare Öl von den Bäumen herableiten? Der Engel entgegnete: Weißt du es nicht? Als ich wieder verneinte, erklärte er es mir: Das sind die beiden Männer, die der Herr der ganzen Welt mit Öl gesalbt hat. Er hat sie dazu erwählt, ihm zu dienen. Der Text spricht für sich und deshalb auch der erste Punkt: Manchmal gibt es in unserem Leben mehr Fragen als Antworten. Ich glaube, das ist so einer dieser Texte, wenn man so ungefähr versucht, vor seinem inneren Auge so auszumalen, was für ein Bild entsteht da, wenn man das alles hört, dann entsteht irgendwie ein recht farbenfrohes, aber vielleicht auch chaotisches Bild. Und ich finde, in diesem Text ist es in mehrfacher Hinsicht so, dass es definitiv mehr Fragen als Antworten gibt, wenn wir das heute lesen. Und das Spannende ist ja, dass es diesem Propheten Sacharja damals auch schon so ging, dass er offensichtlich mehr Fragen als Antworten hat. Und dazu kommt noch, dass der Aufbau des Textes ja irgendwie ein bisschen chaotisch wirkt. Deshalb sagen auch viele Ausleger, da muss beim Abschreiben manches durcheinander gekommen sein und die müssen irgendwie da was verschoben haben. Und sogar meine Bibel hier, die Hoffnung für alle, gruppiert diese Verse um. Da kommt nach Vers 5 Vers 10 und dann irgendwie wieder Vers 6, weil man gemeint hat, so ist es doch irgendwie logischer. Aber vielleicht ist diese Struktur gerade ein Hinweis auf die Botschaft. Und es kann natürlich sein, dass sowas passiert ist, aber man sollte das nicht vorschnell annehmen, nur weil man irgendwie sagt, ich verstehe das nicht und dann sortiere ich mir das mal so, wie ich denke, dass es dann wieder besser passt. Und vielleicht ist gerade diese etwas chaotische Struktur ein Hinweis darauf, wie wir mit offenen Fragen umgehen. Es passiert ja Folgendes: Sacharja hat diese Vision, wie auch immer man sich das vorstellen soll, und er sieht etwas, er sieht ein Bild von einem Leuchter und Ölbäumen und Lampen und Röhren, die das Öl vom Ölbaum in diesen Leuchter bringen, und er versteht es nicht. Als er es erklären soll, er versteht es nicht, und dann hat er den Mut nachzufragen und dann bekommt er eine Antwort, aber das ist irgendwie eine Antwort, die scheinbar gar nichts mit der Frage zu tun hat, und dann fragt er weiter und präzisiert seine Fragen nach und nach, und dann gibt es am Ende tatsächlich so eine Antwort, auch wenn es sicherlich nicht die war, die jetzt seine Fragen alle geklärt hat. Und jenseits dessen, was dieser Text jetzt meint, wo wir natürlich auch noch ein bisschen drüber nachdenken werden, aber jenseits dessen glaube ich, dass wir von diesem Umgang Sacharjas mit dieser Vision etwas lernen können, was unseren Glauben an Gott ausmacht und was unseren Umgang mit offenen Fragen angeht. Das Ziel des Glaubens an Gott ist es weniger, Antworten auf alle Fragen zu haben, sondern vielmehr in allen offenen Fragen eine vertraute Beziehung zu Gott zu haben, der in allem dann noch ein Ansprechpartner ist für meine offenen Fragen, mit dem ich über das, was mich beschäftigt und mit dem ich über das, was ich nicht verstehe, im Gespräch bleibe und das auch einfach mal so äußere, und wo dann vielleicht gerade dieses Ringen, dieses immer wieder diese Fragen stellen, versuchen, eine Antwort zu finden, dann irgendwann tatsächlich meine Sicht verändert und mir einen neuen Blick ermöglicht. Das ist ja genau das, was hier in diesem Text passiert. Sacharja hört nicht auf, Fragen zu stellen. Und als er eine Antwort bekommt, die er nicht versteht, er hört immer noch nicht auf, aber irgendwann fragt er auch anders. Er fragt gar nicht mehr das, was er am Anfang gefragt hat, sondern er fragt etwas anderes. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr, das habe ich am Anfang schon gesagt, über die großen politischen Fragen sprechen. Da haben andere mehr Ahnung von. Aber es geht mir um die persönlichen Fragen, die uns beschäftigen. Die persönlichen Fragen in deinem Leben, mit denen du ringst, mit denen du kämpfst. Die Fragen, die vielleicht auch deinen Glauben an Gott schwer machen. Die es dir schwer machen, dich wirklich auf ihn einzulassen und an ihm festzuhalten. Vielleicht ist es eine schwierige Lebenserfahrung, die mit Leid zu tun hat. Vielleicht ist es ein geplatzter Lebenstraum, von dem du dich verabschieden musst oder gerade noch so dabei bist, dich zu verabschieden. Vielleicht ist es einfach eine Enttäuschung, die du gerade so wegstecken musst. Der Text ist eine Erinnerung, solange wir leben, wird es diese offenen Punkte geben. Und es geht nicht darum, sie krampfhaft lösen zu müssen, sondern es geht vielmehr darum, irgendwie einen Umgang zu finden, in dem Allen mit diesen offenen Fragen zu leben. Und die Geschichte sagt uns eins, sie sagt, äußere deine offenen Fragen nicht irgendwo, äußere sie bei Gott. Und bleib an ihm dran und häng dich an ihn dran und krall dich an ihn dran und versuche eine Antwort zu finden, auch wenn du sie dann vielleicht nicht bekommst, aber stell deine Fragen an ihm und bleib mit ihm im Gespräch über diese Fragen. Vielleicht auch darüber, ob die Frage überhaupt richtig gestellt ist. Manchmal gibt es mehr Fragen als Antworten und Gott will uns auch in diesem Ringen nicht alleine lassen. Aber, und das ist das Zweite, er handelt eben oft anders und kommt trotzdem zum Ziel. Der zweite Gedanke, Gott handelt anders und kommt zum Ziel. Mitten in die erste Fragerunde hinein, nach Vers 4, was soll dies alles bedeuten, kommt ja eine Aussage, die erstmal gar nichts mit Sachaja zu tun hat. Da geht es um einen Mann, Serubabel, und dem wird gesagt, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres, nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Und das ist genau die Stelle, wo viele sagen, das muss irgendwo anders da reingerutscht sein, das stört irgendwie den Fluss. Aber ich glaube, diese Antwort zeigt uns wieder etwas. Sie zeigt uns nämlich, Gott handelt auf andere Art und Weise, auch in unserem Leben und vielleicht auch in unseren Fragen. Er handelt eben nicht so, wie wir es oft machen würden. Damals geht das Wort an Serubabel. Und wer war das? Das war gewissermaßen der aktuell lebende Nachkomme Davids, der eine Gruppe von Rückkehrern aus dem Exil geleitet hatte. Und er hatte gewissermaßen den Thronanspruch. Wenn es einen jüdischen König gegeben hätte, dann wäre er das gewesen. Für alle Herr der Ringe-Fans könnte man sagen, das war so der Aragorn von Juda. Er hätte der König sein können, wenn es wieder einen König geben würde. Aber es kam nie zu seiner Krönung, weil ja die Perser noch da waren. Und er ist nie König geworden. Und wir wissen recht wenig über ihn, inwieweit er das erhofft hat, dass er König wird und inwieweit er Schritte gegangen ist, aber er war auch eingesetzt als eine Art Statthalter. Er war so in dieser Wartezeit. Kommt da für ihn noch etwas? Und an der Stelle kommt Gott und sagt ihm, es wird nicht durch die Macht eines Heeres, nicht durch menschliche Kraft geschehen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Was immer in diesen offenen Fragen damals für das Volk noch kommt, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, aber es wird geschehen. Und dann spricht er ja davon, dass Gott auch mit diesem Mann handeln wird, dass er diesen Mann gebrauchen wird. Damals ging es um den Wiederaufbau des Tempels und auch da wieder darum, dass Gott anders handelt. Der Tempel sah nicht so toll aus wie der erste, der zerstört worden war. Viele, die den ersten noch kannten, haben geweint, als sie den neuen gesehen haben, weil der viel weniger prachtvoll war. Aber Gott kommt zum Ziel, nicht in menschlicher Stärke, nicht immer sofort sichtbar, aber er kommt zum Ziel, selbst wenn es am Anfang nicht so aussieht. Wer über die kleinen Anfänge enttäuscht war, der wird sich noch von Herzen freuen, wenn er den Schlussstein für diesen Tempel in Serubabels Hand sieht, so sagt der Prophet damals. Was bedeutet das für uns in unseren offenen Fragen? Was bedeutet das da, wo wir mit Gott durch diese Zeiten gehen und durch diese Themen, die wir nicht verstehen? Könnte es sein, dass manchmal die offenen Fragen auch mit unseren Vorstellungen zusammenhängen, wie Gott handeln sollte oder wie Gott handeln müsste? Damals war für das Volk klar, so hat der frühere Tempel ausgesehen, das muss doch wieder genau so aussehen, damit wir das wieder haben, was wir vorher hatten. Vielleicht gibt es heute auch in unserem Leben manchmal solche Sachen, wo wir denken, da haben wir doch ein Recht drauf, da müsste Gott doch so handeln. Damals waren die Menschen enttäuscht, dass es so gekommen ist. Und der Prophet muss ihnen sagen, ja, Gott handelt anders, aber er handelt. Und vielleicht ist das auch in unserem Leben so. Nicht wie Menschen es machen würden. Nicht durch die Macht eines Heeres, nicht durch menschliche Kraft, nicht so, wie wir denken würden, dass es gut ist, handelt Gott in unserem Leben, sondern so, wie er es für richtig hält. Gott handelt anders, als alle denken. Und wenn wir uns noch fragen, ob er das wirklich macht und was das mit uns zu tun hat, wenn Gott irgendwann in der Geschichte mal anders gehandelt hat als gedacht, dann genau in der ersten Advents- und Weihnachtszeit. Es ist doch so, wie immer sich Menschen den Auftritt von Gott in dieser Welt ausgedacht hätten. Wenn wir uns das überlegen würden, wie würde ein Gott in diese Welt kommen? Vermutlich hätten wir nicht den Weg gewählt, ein Kind irgendwo in einer Krippe abseits der Machtzentren in einem kleinen Städtchen zur Welt kommen zu lassen. Aber das ist Gottes Weg. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch menschliche Kraft. Aber es ist Gottes Weg, der auf diesem anderen Weg letztlich zur Herrlichkeit führt. Und weil Gott damals diesen Weg, diesen anderen Weg für uns gegangen ist, deshalb können wir ja gerade wissen, dass er auch heute noch bei uns ist. Anders als gedacht, das erinnert uns daran, dass Gott auch bei unseren offenen Fragen nicht automatisch die Kontrolle verloren haben muss, sondern dass er eben vielleicht auch auf anderen Wegen zum Ziel kommt. Und nicht immer sind unsere Erwartungen Gottes Wege und nicht immer sind unsere Wünsche die Dinge, die in Gottes Augen richtig sind. Aber er hat den besseren Überblick. Und das zu entdecken und das auszuhalten, das hat ganz viel mit Glauben lernen und Vertrauen lernen zu tun. Darauf zu vertrauen, dass Gott handelt, auch wenn vielleicht manches anders läuft. Und dass das dann eben nicht heißt, dass Gott nicht mehr die Kontrolle hat in unserem Leben. Er kommt mit seinem Plan zum Ziel. Nur eben anders. Aber wenn das so ist, dann ist ja die Frage, was kann uns dann helfen, wenn wir mit unseren offenen Fragen dastehen? Und wenn wir wissen, okay, Gott handelt, aber er handelt anders, wie können wir dann diese Wartezeiten aushalten? Und an der Stelle hilft uns dann das Bild aus dieser Vision vielleicht doch wieder. Weil natürlich ist es nicht nur eine Geschichte, die uns zeigen soll, es gibt halt offene Fragen und mit denen müssen wir leben. Da steckt schon noch mehr dahinter. Auch wenn das nicht ganz leicht zu verstehen ist, was da beschrieben wird. Eben, da ist die Rede von einem Leuchter mit einer Ölschale und an diesem Leuchter sind irgendwie 7 Lampen und dann gibt es da noch diese Ölbäume und diese Ölbäume leiten das Öl über Röhren in diesen Leuchter. Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach zu verstehen, wie das aussehen soll. Ich weiß noch, wie wir mal in der Vorlesung versucht haben, das irgendwie zu malen. Es ist nicht so wirklich ein ganz sinnvolles Bild dabei rausgekommen. Aber es geht ja darum, dass Öl direkt von dem Ölbaum von der Quelle zu diesem Leuchter gebracht wird, damit der Leuchter leuchten kann. Und wahrscheinlich ist der Leuchter eine Erinnerung an den Leuchter im Tempel, der ja gerade wieder aufgebaut wurde. Und der Leuchter steht für diesen Auftrag des Tempels und den Auftrag auch des Volkes Gottes, nämlich Gottes Gegenwart sichtbar zu machen, da ein Licht zu sein. Und dass hier dann die Zahl 2 immer wieder vorkommt, das bezieht sich wahrscheinlich, aber das ist jetzt nur Spezialwissen, auf diese beiden Führungspersönlichkeiten damals, den Zerubabel als politischen Vertreter und den hohen Priester Jeschua. Entscheidend ist, es geht darum, dass eine Verbindung steht. Und diese beiden werden dann eben nochmal explizit angesprochen, dass sie diese Verbindung erhalten und herstellen sollen. Der Leuchter braucht eine Verbindung zur Ölquelle. Die Verbindung zur Quelle ist wichtig, damit das Öl fließt, damit das Öl letztlich in der Lampe ankommt und damit der Leuchter seine Aufgabe erfüllen kann. Damals waren eben diese beiden Verantwortungsträger nochmal in besonderer Weise angesprochen. Es geht übrigens nicht darum, dass sie eine Messias-Funktion haben, so die Gesalbten, aber sie haben eine besondere Aufgabe. Aber entscheidend für uns ist, ganz egal, ob man jetzt irgendein Amtsträger politischer oder geistlicher Art ist, Gott will für uns so eine Kraftquelle sein. So eine Quelle, aus der beständig das Öl in den Leuchter fließen kann. Und die Verbindung zu ihm ist in all dem wichtig. Um diese Wartezeiten auszuhalten, um Vertrauen zu lernen, da brauchen wir die Verbindung zu ihm. Das ist ja genau das, was Sacharja hier auch macht. Er hält an Gott fest, obwohl er nicht alles versteht. um in dieser Welt, in dieser Zeit zu leben, um unseren Auftrag hier zu erfüllen, brauchen wir die Verbindung zu ihm. Und natürlich gilt dafür auch erstmal wieder, wir können diese Verbindung zu Gott nicht schaffen. Nicht durch Heer oder Kraft, durch menschliche Kraft. Nein, das ist etwas, was Gott uns schenken will und muss. Aber wir können auf diese Verbindung achten und wir müssen sie pflegen. Wir müssen mit ihm in Kontakt bleiben, hören, was er sagt, ihm sagen, was uns beschäftigt und dann im Idealfall auch gemeinsam unterwegs sein, uns gemeinsam ermutigen und ermahnen. Es ist klar, wenn die Verbindung zu dieser Quelle, die mir in dem helfen will, wenn die gestört ist, dann geht mir irgendwann auch die Kraft aus. Die Verbindung ist wichtig, das lernen wir ja an vielen Stellen. Bei uns im Haus ist es mit dem Handyempfang nicht ganz einfach. Wenn ich schon mal mein Handy dabei habe, was auch nicht immer vorkommt, dann ist es aber so, wenn das in der untersten Etage liegt, da ist der Empfang schwierig. Da ist es schwierig, jemanden zu erreichen. Wenn das Handy klingelt, müssen wir eigentlich immer mindestens eine Etage nach oben gehen. Da ist der Empfang besser. Um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, muss man nach oben gehen. Und ich glaube, so kann es auch in unserem Leben Dinge geben, die diese Verbindung zu Gott stören. Und auch für schwierige Zeiten müssen wir eben diese Verbindung klären. Es ist wichtig, dass die Verbindung steht und dass wir dranbleiben, dass wir hören auf das, was Gott sagt, dass wir das auf unser Leben anwenden und dass wir vielleicht auch schauen, was steht denn dem im Weg? Was behindert gerade meine Beziehung zu Gott? Und das geht gemeinsam mit anderen natürlich noch mal leichter. Aber auch hier gilt Gottes Versprechen, sein Geist als Kraftquelle, den gibt er uns, den schenkt er uns, den schenkt er jedem, der sich auf ihn verlässt, der will uns dabei helfen, dass die Verbindung steht. Das ist übrigens der dritte Punkt, den hatte ich eben noch nicht explizit genannt, um das dann auch abzuschließen. Die Verbindung muss stehen. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Verbindung nicht erst aufzubauen, wenn es schwierig ist, sondern es ist wichtig, vorzusorgen für diese schwierigen Zeiten. Hier sind ja heute Morgen auch einige mit dabei, mit denen ich auch bei den Pfadfindern unterwegs bin. Und eine Kernkompetenz des Pfadfinders ist natürlich, Feuer zu machen. Und dann reden wir immer drüber, was braucht man, um Feuer zu machen? Und man braucht natürlich trockenes Feuermaterial. Und es ist extrem, extrem schwierig, mit nassem Holz Feuer zu machen. Und es ist extrem schwierig, dann, wenn alles nass ist und ich keinen Vorrat habe an trockenem Holz oder an Zunder, dann ein Feuer anzubekommen. Dann wird es echt mühsam. Aber wenn ich dann trotzdem noch was in der Tasche habe, was trocken ist, da gibt es ein paar Tricks und ein paar Dinge, die man auf jeden Fall immer dabei haben sollte. Wenn ich dann vorgesorgt habe für diese nassen Zeiten, dann kann ich auch in diesen schwierigen Umständen das Feuer anbekommen. Es ist wichtig, Gott nicht erst dann zu suchen, wenn es schwierig ist, weil dann ist es auch schwierig, sondern schon vorher die Verbindung zu ihm zu pflegen, um dann eine Reserve zu haben. Und es ist ja klar, das löst auch nicht alle Probleme, aber es hilft uns trotzdem, dran zu bleiben und dann, ich habe schon gesagt, vielleicht auch die Fragen nochmal anders zu stellen. Zacharja bleibt dran, aber seine Fragen ändern sich und auch die Antworten werden dann etwas klarer. Gott beantwortet in unserem Leben nicht alle unsere Fragen. Aber da, wo wir an ihm dranbleiben und ihm nicht den Rücken zukehren, da ändert sich dann vielleicht dafür unser Denken. Da schenkt dieses Ringen mit Gott einen anderen Blick. Am Ende, so könnte man sagen, ist es nicht so, dass Zacharja keine Fragen mehr hat. Aber er ist trotzdem schlauer in dieser Geschichte. Und vielleicht kann dir das helfen, in dem allen die richtige Perspektive einzunehmen, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Damals im Text kommt es auch zum Ausdruck. Dieser Serubabel bekommt eine Botschaft, aber wir wissen überhaupt nicht, was aus dem geworden ist. Der verschwindet irgendwo wieder im Dunkel der Geschichte. Aber es ist auch spannend, was am Ende über ihn gesagt wird. Da heißt es, diese beiden Männer, von denen die Rede ist, sind dazu erwählt, Gott zu dienen. Das ist die einfache Bestimmung, die dieser Mann auch hatte. Nicht die Bestimmung, groß rauszukommen, nicht die Bestimmung, erfolgreich zu sein, einfach nur Gott zu dienen. Und das ist so ein Hinweis darauf. Manchmal müssen wir vielleicht einfach unsere Erwartungen in unseren Fragen klären lassen und also auf das Wesentliche, uns auf das Wesentliche ausrichten. Was ist das, was Gott uns wirklich verspricht? Und wo sind unsere Wünsche eben nicht Gottes Wünsche? Und in diesem Sinn hoffe ich, dass wir als Gemeinde wirklich auch so eine Lerngemeinschaft sein können. Nicht die, die alles wissen, sondern die Lernende sind in Sachen Glauben und Vertrauen. Und wo wir vielleicht auch miteinander entdecken können, könnte es sein, wenn ich in meinem Leben immer wieder an eine Mauer laufe, dass ich einen anderen Weg gehen sollte. Es wird auch dadurch nicht alles automatisch leichter. Wir sind einfach noch in dieser Zwischenzeit, aber ich hoffe, dass wir aus diesem Text die Perspektive mitnehmen können, dass Gott trotzdem zum Ziel kommt. Und deshalb finde ich auch diese Adventszeit so wichtig, die ja vom Charakter her bewusst so noch nicht die völlige Freude über Weihnachten, sondern diese Spannung zum Ausdruck bringt. Es ist nicht einfach in unserem Leben jetzt schon alles eitel Sonnenschein und immer Halleluja. Aber wir denken an den Gott, der in unsere Dunkelheit gekommen ist und der mit uns durch die Dunkelheit gehen will. Er will auch zu uns kommen. Anders als gedacht, aber er will mit uns auch durch unsere offenen Fragen gehen. Und wir können diese Fragen bei ihm loswerden und darauf vertrauen, dass er den Überblick hat. Und ich hoffe und wünsche es uns, dass wir das immer wieder neu entdecken können und dass wir uns an diesem Wissen in allem freuen können, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wenn wir jetzt ein gemeinsames Lied singen, dann greift das genau das auf, dass Gott als Licht in diese Dunkelheit hineingekommen ist.